He lived all of our dreams. All of our dreams. Right.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Goaltending, ein Basketballmagazin innerhalb des Podcasts Eigentlich Alles. Ich bin Norbert. Um mich nochmal förmlich vorzustellen, falls jemand ganz neu dazukommt und sich denkt, warum ist denn der Typ jetzt alleine hier und redet nur über Basketball? Ja, das ist hier so. Wir sind in den Playoffs angekommen. Endlich, muss man sagen. Und bis jetzt machen sie schon mal Spaß. Selbst die Play-Ins, na gut, ein Play-In-Spiel hat Spaß gemacht, den Rest kann man eigentlich gut, eigentlich skippen, wenn man ehrlich ist. Ich werde es jetzt so machen, dass ich immer so häppchenweise aufnehme. Das heißt, ich bin jetzt am Sonntag, den 20. April. Die ersten Spiele der ersten Runde sind schon gespielt. Die Play-Ins sind durch und ich werde mal ganz kurz zusammenfassen, wie ich es empfunden habe bis jetzt und dann war es schon wieder mit der Folge. Und dann mal ein bisschen einen kleinen Ausblick machen, zu was heute Abend und die nächsten zwei, drei Tage noch so passiert. Das gleiche werde ich vielleicht am Donnerstag nochmal machen, dann nächste Woche Sonntag nochmal und dann nächste Woche Montag raushauen. Genau, oder Montag früh, mal sehen, wie ich Zeit habe und lustig bin. Genau, also wir gehen nochmal ganz kurz bei den Play-Ins durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, Play-Ins waren für mich nur interessant, die erste Begegnung Magic Hawks, was die Magics souverän gewonnen haben. Da gab es, glaube ich, nicht eine einzige Sekunde, wo die Hawks da ordentlich dagegen halten konnten. Ich glaube, im dritten Viertel war mal so ein bisschen kleiner Run von denen, aber dann war es das auch wieder. Trey wurde dann auch irgendwann mal, wurde er ausgefoult oder wurde er mit zwei Ts rausgeschmissen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Jedenfalls war er dann irgendwann mal raus. Ich glaube, das war auch das letzte Spiel, das letzte Spiel von Trae Young war dann in der nächsten Runde, aber das war souverän für die Magic. Die haben sich dann als siebtes Seed, wie schon zu erwarten war, gegen die Hawks durchgesetzt, die jetzt gegen die Celtics spielen. Heute Abend um 21.30 Uhr ist das erste Spiel. Mal gucken, wie weit ich schaffe, weil ich tendiere dazu gerne so in der Halbzeitpause einzuschlafen, weil die einfach viel zu lang ist und viel zu viel Scheiße da passiert. Egal. Im zweiten Spiel, was richtig spannend und geil war und auch ein bisschen kontrovers, was die Schiedsrichterentscheidung anging, waren dann die Warriors gegen die Grizzlies. Das hat Spaß gemacht zu gucken. Bis ins vierte Viertel, muss man sagen, hat das ordentlich Spaß gemacht zu gucken. Es war super spannend. Jimmy hat auf jeden Fall eine krasse Performance hingelegt. Steph ist dann im vierten Viertel aufgedreht. Den konnten die Grizzlies nicht mehr halten. Ja war stark, muss man sagen. Desmond Bane hat ein echt Top-Spiel gemacht. Im Großen und Ganzen war am Ende dann, wie gesagt, die Schiedsrichterentscheidung ein bisschen sehr wild. So einige Foul-Calls nicht gegeben. Viele streiten sich, ob das eine 5-Second-Violation war von den Grizzlies. Am Ende war es 100% war das eine. Und ja, die Warriors haben sich am Ende durchgesetzt, sind jetzt auch siebter Seed in der Western Conference und spielen gegen die Houston Rockets auch diese Nacht 2.30 Uhr, was ich dann morgen früh gucken werde, eine All-Possession-Recap, wie es ein fünftiger Mensch tut. Dann waren die zweiten Qualifikationsspiele, die ich einfach komplett durchgeskippt habe oder schnell Recap geguckt habe, um ehrlich zu sein, wenn mich das wirklich nicht mehr juckt. Ob Heat oder Bulls das gewinnen, ich bin zwar mit den Bulls gegangen, aber die Heat haben das souverän runtergespielt, die Bulls haben einfach nichts mehr gemacht. Die haben einfach wahrscheinlich schon ihre Tickets für Cancun vorher gelöst und dann gesagt, jo, let's fetz, weil wir haben eh keine Chance, egal was passiert. Vielleicht war es clever von den Bulls, die gesagt haben, so, nope, kein Bock mehr, weil es ist zu erwarten, dass die Bulls in der Offseason ein bisschen was tun werden. Ich hoffe es zumindest, dass sie um Coby White und Josh Giddey und Mertas Bozelis ein bisschen was rumbauen. Also Vucevic raus, Ball raus, vielleicht Patrick Williams auch raus. Und dann mal gucken, was passiert. Vielleicht gegen so einen guten Draftpick. Wer weiß das? Mal sehen. Ja, Kings Mavericks. Juckt? Nee, nicht wirklich. Es wäre für die Kings haben mich hart enttäuscht diese Saison, also wirklich hart enttäuscht diese Saison, vor allem am Ende hin. Das Duo DeRozan, LaVine sollte man versuchen aufzulösen. Egal welche Richtung, ich würde eher DeRozan wegtraden, versuchen als LaVine, aber das muss man irgendwie. Ja, und vielleicht kommt ein kompletter Cut in der Offseason bei den Kings, dass sie auch Sabonis wegtraden. Was willst du Sabonis ohne Fox? Das ist Quatsch. Oder du kriegst noch einen elitäreren Point Guard an die Seite von Sabonis, was sie nicht bekommen. Wer zur Hölle will zu den Kings gehen? Und ja, ich denke mal, die werden Blow-Up machen, Sabonis in der Offseason wegtraden und dann gucken, dass sie in den nächsten 2-3 Jahren ein paar gute Picks zusammenkriegen und ja, vielleicht in 5-6 Jahren nochmal angreifen werden. Die Mavericks haben es gewonnen. Auch souverän. Dann war das zweite Spiel der Qualifikation, Hawks gegen Heat. Haben die Heat auch gewonnen? Ich habe es nicht gesehen. Tut mir leid, ich habe es mir einfach nicht angeguckt. Es war mir relativ egal. Weil egal, wer als 8. Seed reinkommt gegen die Cavs, es wird kein Upset geben, wenn die Heat ein Spiel klauen, den Cavs, fine by me. Aber wenn es 4-2 geht, wäre es eine krasse Überraschung, finde ich. Also für mich auf jeden Fall. Im zweiten Spiel Grizzlies gegen Mavericks ging es darum, wer gegen die OKC Thunder spielt. Mavericks hätte ich mich gefreut, wenn sie es geschafft hätten, so ein bisschen als Redemption Story, so nach der Art, ja, ihr habt uns das Leben versaut, jetzt schaffen wir es wenigstens noch in die Playoffs, aber haben sie auch nicht geschafft. Sind trotz eines ultrastarken Anthony Davis, der irgendwie 39 und ein. Ja, Carter muss gerade mal kurz seine Krallen schärfen, aber passt schon. Trotz eines ultrastarken Anthony Davis haben sie es nicht geschafft, irgendwie da groß was zu reißen. Und ja, jetzt ist auch der in Offseason. Ich habe absolut gar kein Gefühl, was mit den Mavericks passiert. Bleiben sie jetzt in der Konstellation so? Hoffen sie, dass Kyrie dann doch noch in der ersten Hälfte der Saison zurückkommt nächstes Jahr? Oder was passiert? Wird Clay weggetradet irgendwie? Ich weiß es nicht. Die Mavericks sind für mich so eine Franchise mittlerweile. Da kann alles passieren. Also vielleicht sogar nochmal AD sagen, ach komm, hat nicht ganz funktioniert. Schmeißen nicht nochmal raus. Wer weiß, was Nico Harrison noch einfällt. Grizzlies haben es gewonnen. Spielen es gegen die OKC Thunder. Meine Fresse, ey. Furchtbar. Gegen OKC halt. Genauso wie bei den Heat, wenn die zwei Spiele klauen, ist es für mich ein kleiner Upset sogar. Ja, und wie gesagt, gestern waren die ersten Spiele dann in der Pacers Bucks kam ich erst zum vierten Viertel, weil ich zum Geburtstag musste. Wer über den Geburtstag hören möchte, hört sich gerne dann die neueste Folge von dem Hauptpod von eigentlich alles an, also mit Dennis und mir. Da werde ich einen kleinen Rant abhalten darüber. Und ja, ich kam zum vierten Viertel. Ich habe aber anscheinend nichts verpasst, weil die Bucks komplett keine Chance hatten gegen die Pacers. Ich habe da mal ein bisschen durchgeskippt durch das All-Possession-Recap. Da gab es gar nichts. Clippers Nuggets war insane gut. Also es war wirklich insane gutes Spiel. Ging sogar in OT. Die Nuggets haben es gewonnen, ganz knapp. Obwohl es steht 110 zu 112. Batum hat, glaube ich, in den letzten 3 oder 4 Sekunden, wenn überhaupt, noch einen Dreier getroffen. Es war nicht so, dass irgendwie jetzt die Nuggets einen Game-Winner getroffen haben, sondern es war schon relativ. Also wer hätte mit dem Teufel zugehen müssen, wenn die Clippers das noch gewonnen hätten? Oder nochmal ein zweiter OT gehen hätte, wären gegangen. Sorry, meine Stimme ist ein bisschen belegt noch. Ich war die letzten 2 Tage ein bisschen, ja, erkrankt. Aber jetzt geht's wieder relativ gut. Aber ich bin. Und das war das Gleiche, was ich erst schon gesagt habe. Ich bin in der Hälfte eingeschlafen. Ich halte das nicht aus bei der NBA. Diese NBA-Live-Spiele zu gucken, ich halte das nicht aus, ey. Wenn die Parallelspiele sind, ist ganz geil, weil dann kannst du Konferenz machen. Konferenz machen, so ein bisschen hin und her switchen. Das geht. Aber so hält man das doch nicht aus, ey, das live zu gucken. Also Props an alle, die das live gucken und dann die vielleicht noch danach noch ein Summary direkt danach machen, irgendwie in Videoform oder Podcastform. Props an euch, die die ganze Nacht da durchballern. Schaffe ich nicht. Das heißt, ich habe halt auch dann Pistons nix verpennt, was ich mir heute früh im All Possession Recap angeguckt habe, und mein Tipp war ja 4-1 für die Pistons, so, also mein Kontroverse. Die Knicks haben jetzt das erste Spiel gewonnen, sah aber lange nicht so aus, also bis zum vierten Viertel hat man gedacht, oh, die Pistons, da kann echt was gehen, waren auch wirklich sehr stark, ich glaube, die haben sogar am Ende des dritten Viertels noch geführt, und im vierten Viertel haben sie einfach nichts mehr gerissen, und Campaign hat irgendwie 4 Dreier oder 3 Dreier getroffen, auch nicht zu erwarten. Und der Rest der Pistons hat einfach auch nicht mehr wirklich. Kate Cunningham hat ein nicht so gutes Spiel gemacht. Ich gehe mal ganz kurz an den Boxscore. Was hat Kate für eine. Wo ist er? Kate? Er mit 21. Was heißt kein gutes Spiel? Für Kate vielleicht zu wenig. 21, 12 und 6. Ja, Tobias Harris war ultra stark mit 25. Malik Beasley hat 20 Punkte gemacht. Dennis hat ein paar gute Possessions gehabt, defensiv und offensiv. Oh, defensiv war es echt stark von beiden Teams. Das haben sich gerade gestritten. Sorry. Damit konnte man jetzt nicht rechnen. Nee, und das war schon im Großen und Ganzen ein okay Spiel von beiden. Auf der anderen Seite bei den Knicks war es halt OG und Karl Anthony Towns und vor allem Jalen Brunson, der es halt gerissen hat, und das brauchst du halt. Du brauchst halt einen Jalen Brunson bei denen, und dass halt auch mal Campaign 14 Punkte macht. Ey, sonst von der Bank hast du verdammt nochmal nichts. Myles McBride hat in 15 Minuten keinen Punkt gescored. Landry Shamet in 10 Minuten 2. Mitchell Robinson hat in 18 Minuten 6 und 6. Was ist denn das? Und dann war es die Bank. Da kommt dahinter nichts mehr. Precious Achiuwa? Den haben sie nicht mal eingesetzt. Also, ich weiß nicht, ob er verletzt ist. Nochmal ganz kurz, weil ich bin halt immer noch der Überzeugung, dass die Pistons dass die Serie gewinnen können. Selbst wenn es in 7 geht, was ich nicht hoffe, aber die Pistons können die Serie gewinnen. Ja, und dann kam es halt eigentlich auf das Spiel, wo ich mich am meisten gefreut habe. Heute früh eine All-Possession-Recap schön, mir noch ein Müsli gemacht und ein Teechen. Und dann habe ich gesehen, wie die Timberwolves einfach die Lakers auseinandergenommen haben. Trotz eines wirklich starken Luca mit 37 und 8 Rebounds, er hat bloß ein Assist gemacht. Also es war wirklich nur ein reines ISO-Game wie heißen sie? Lakers. Ob das jetzt nur von LeBron war mit seinen 19 Punkten, ob das Austin Reeves mit seinen 16 war oder Luca mit seinen 37, waren nur ISO-Game. Die haben so gut wie keine Assists gespielt. Es war nicht schön anzusehen von den Lakers. Und die Timberwolves, die haben sich gedacht, das sieht doch gut aus. Vor allem Ant hat sich gedacht, das sieht doch geil aus, und hat mit 22, 8 und 9 ultra krasse Performance hingelegt. Ich glaube, Anthony Edwards hat fast so viele Assists wie die Lakers zusammen. Jetzt ein bisschen übertrieben, aber Moment. 3, 5, 8, naja, aber es fehlte nicht viel. Ja, es war halt die geschlossene Teamleistung von den Wolves. Nas Reed von der Bank mit 23, unfassbar stark. Conley ist halt der absolute Minusfaktor bei denen, das muss man leider so sagen. Ich bleib dabei, das kann absolut ein richtiges Spiel nach hinten gewesen sein. Für die Lakers, wir müssen das Spiel, natürlich müssen wir jetzt bis Game 4 abwarten mindestens, aber ich sage, in dem nächsten Spiel das lassen sie Luca und LeBron nicht auf sich sitzen. LeBron hat einen schönen Chase-Down gehabt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lakers so dermaßen die Serie in den Sand setzen. Ich hasse diese Überreaktion manchmal von manchen Content-Creatoren jetzt in der Phase, so erste Runde oder erste Runde nicht, aber so die ersten zwei Games, so ja, und die Lakers werden jetzt komplett einbrechen. Ich sehe es da schon, ich will gar nicht ESPN oder so aufmachen oder House of Highlights oder so, weil dann hörst du wieder Stephen A. Smith, der auf LeBron rumhackt und dann das und oh, leckt mich doch alle am Arsch. Die eigentlich, ganz ehrlich, das ist für mich kein wirkliches NBA oder Basketball-Journalismus, ist einfach bloß Clickbaiting und Ragebaiting die ganze Zeit, und es macht keinen Spaß, es macht einfach keinen Spaß zu gucken. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr Amazon machen mit Malika Andrews und Dirk Nowitzki, und ich glaube T-Mac ist noch dabei, und ich habe vergessen, wer der vierte im Bunde war, ich habe es vergessen. Ja, mal gucken, was in der Richtung passiert. Und wie gesagt, dann heute die Spiele Thunder gegen den Grizzlies in OKC zu Hause. Sollte kein Ding sein. Gucke ich mir live an, komplett. Das interessiert mich. Da habe ich Bock drauf. Celtics Magic werde ich die erste Hälfte gucken, dann traditionell einschlafen. Weil ich mache auch immer den gleichen Fehler. Ich gucke es im Bett auf Tablet. Ist wahrscheinlich vielleicht nicht die klügste Variante, aber nee. Dann Cavs Heat, relativ klar. Und auf Warriors Rockets freue ich mich, morgen früh in der All-Possession Recap zu gucken. Da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, Cavs Heat und so, das werde ich mir im Schnelldurchlauf 10 Minuten angucken. Ja, wie gesagt, Cavs werden das safe gewinnen. Würde mich wundern, wenn sie das abgeben. Und bei Warriors Rockets, ich bin ja mit 4-2 für die Warriors gegangen, glaube ich. Ich glaube trotzdem, dass die Rockets das erste Spiel gewinnen werden. Ich glaube, so der Einbruch der Rockets kommt erst in Golden State so richtig. Ich schätze mal, Golden State wird das zweite Spiel knapp gewinnen, und dann wird Golden State im Chase Center, werden die dann komplett alles zerstören. Ja, die weiteren Spiele werde ich jetzt erstmal nicht durchtippen, weil Pistons ist dann ist dann der Nacht von Montag auf Dienstag, genau wie Nuggets, Clippers, Pacers, Bucks und ja, und so weiter und so fort. Jetzt geht's so langsam vor sich hin, und wie gesagt, ich mach's nochmal am Donnerstag oder Freitag, ich denke mal am Freitag werde ich mich nochmal hinsetzen und nochmal ein kleines Recap machen, und dann ja, so weiter und so fort. Dann ja, hören wir uns in ein paar Tagen wieder. Ich setze dann wieder fast nahtlos hier an. Also eigentlich nahtlos. So, jetzt sind ein paar Tage vergangen zwischen der und letzter Aufnahme. Wir haben es heute am 26. April. Die ersten dritten Spiele der ersten Runde sind schon durch. Ist geil bis jetzt. Die Playoffs machen super viel Spaß zu gucken. Zwischendurch sind noch ein paar Awards verliehen worden. Die gehen wir mal ganz schnell durch, und ich sag kurz meine Meinung dazu, und dann ist das auch wieder, wie es geht, ganz schnell. Der unwichtigste Award ist der Clutch Player of the Year. Das check ich nicht. Also ich check schon, was das sein soll, aber warum das irgendwie so wichtig ist, keine Ahnung. Hat Jalen Brunson gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das wird ihn überhaupt nicht interessieren. Dann ein bisschen wichtiger, Sixth Man of the Year wurde Peyton Pritchard von den Boston Celtics. Herzlichen Glückwunsch an ihn. Hat sich durchgesetzt gegen Malik Beasley und von den Detroit Pistons und Ty Jerome von den Cleveland Cavaliers. Hätten alle drei verdient. Auf jeden Fall. Ty Jerome hat wahrscheinlich den größten Sprung gemacht von allen, weil Ty Jerome war irgendwie weg vom Fenster davor. Malik Beasley war ja immer ein bisschen da, und Peyton Pritchard war letzte Saison schon, ich glaube, in der engeren Auswahl zum Sixth Man of the Year. Ich überlege gerade, was denn letztes Jahr, letzte Saison eigentlich? Ich habe es vergessen, egal. Ja, herzlichen Glückwunsch an Peyton Pritchard.
Und dann wurde noch der Depoy verkündet. Und das ist Evan Mobley von den Cleveland Cavaliers. Verdient auf jeden Fall. Ich habe dann ab der zweiten Hälfte der Saison nicht mehr so viele Cavaliers-Spiele geguckt, weil es einfach relativ durch war mit denen und da hat mich das war nicht mehr so spannend, außer haben halt gegen Teams gespielt, die ich dann spannend fand, wie Lakers zum Beispiel oder andere Teams, Warriors und so. Trotzdem ist mir Evan Mobley immer positiv aufgefallen in jedem Spiel, vor allem offensiv. Aber darum geht's ja nicht. Defensive Player of the Year hat sich gegenüber Dyson Daniels durchgesetzt, der es meiner Meinung nach auch sehr, sehr verdient hat. Dyson Daniels hat noch die Chance, MIP zu werden. Tritt dann an gegen Cade Cunningham und Ivica Zubac. Das wird spannend, sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, wann das verliehen wird. Das steht hier nicht dabei, wo ich gerade bin. Wahrscheinlich ist es auf Social Media schon announced worden, wann es verliehen wurde. Ich bin nicht auf Social Media momentan, deswegen. My bad. Und Draymond Green, aber Draymond Green, es wäre lächerlich gewesen, wenn es erst geworden wäre. Er ist ein super Verteidiger, aber er hat sich ja mehr oder weniger selbst in die Konversation gebracht und Narrativ aufgebaut. Zum Glück ist Evan Mobley geworden. Herzlichen Glückwunsch an Evan Mobley. Ich glaube, die Woche werden dann die restlichen verliehen. Ich glaube dann MIP, Rookie of the Year und Coach of the Year. Und dann die Woche drauf wird dann der MVP verliehen. Mal sehen. Also ich bin mal gespannt, wie das so laufen wird. Und wie gesagt, jetzt sind die ersten Partien durch gewesen. Die ersten drei Partien. Ich habe mir vieles angeguckt, weil ich ja Urlaub hatte. Vieles angeguckt, vieles im All-Possession-Recap angeguckt, manches wirklich bloß in 10 Minuten. Wie halt Heat Cavaliers oder Grizzlies Thunder, das habe ich teilweise sogar bloß in 2 Minuten Recap angeguckt, weil es mich einfach nicht interessiert, um ehrlich zu sein. Weil es schon sehr, sehr klar ist, wer da der Favorit ist in der Sache. Wir gehen es trotzdem mal schnell durch. Grizzlies führen 2-0. Diese Nacht ist das dritte Spiel, das erste Spiel in Memphis. Oder? Bin ich gerade ein bisschen hinterher? Ne, die OKC führt sogar schon 3-0. Heute ist das vierte Spiel in Memphis. Und wenn sie das gewinnen, sind sie durch. Ich schätze mal schon, dass sie das durchziehen werden. Die haben ein bisschen Bock, sich dann zu resten für die nächste Runde. Weil dann geht es entweder gegen die Lakers oder gegen die Wolves und das ist dann schon ziemlich eine andere Hausnummer als die Grizzlies. Ja Morant hat sich auch im letzten Spiel am Knöchel verletzt. Zur Verletzung kommen wir dann gleich noch. Vielleicht ein bisschen kontroversere Aktion. Ich habe das wirklich nicht verfolgt, Thunder. Thunder, erst ab nächster Runde interessiert es mich dann, egal ob gegen Wolves oder Lakers, weil das wird dann intensiver werden. Dann genauso wie Cavaliers Heat führen jetzt auch 2-0. Heute ist Game 3. 19 Uhr in Miami. Mal gucken, ob ich da ein bisschen reingucken werde. Aber ich habe letzten Mal schon gesagt, mir so ein Live-Spiel anzugucken, ist halt schon ein bisschen Quälerei. Da muss das mal auf Second Screen, vielleicht werde ich dann zwischendurch ein bisschen irgendwas zocken oder so. Mal sehen. Oder bin ich heute Abend eventuell, ist ja Samstagabend, vielleicht mit Freunden unterwegs? Man weiß es ja nicht. Aber wahrscheinlich nicht. Ich schätze mal schon, wenn die Heat jetzt das Spiel gewinnen sollten, trotzdem sehe ich da keine Gefahr für die Cavaliers, ich habe das auch jetzt nicht verfolgt groß, ich kann nicht sagen, wie die Heat performen groß, weil mich die Heat wirklich nicht interessieren. Bin ich ehrlich, ich will sehen, was in der Offseason passiert bei den Heat. Es wird ja gemunkelt, dass Kevin Durant da ein ganz großer Kandidat ist. Sehe ich auf jeden Fall. Es wäre letzte Piece, was irgendwie zu Bam und Tyler Hero passen würde. Mal sehen. Genau, jetzt, wir gehen mal von hinten nach vorn, so die, ab jetzt wird es eigentlich relativ spannend, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, so die uninteressanten, das waren die uninteressanten, für mich persönlich uninteressanten Matchups. Jetzt gehen wir mal zum Matchup, was spannend angefangen hat, aber sich vielleicht hinten raus nicht so spannend ergeben könnte, und zwar Clippers Nuggets. Die ersten zwei Spiele waren ja insane spannend mit Overtime und immer Klatsch am Ende gewesen, immer sehr, sehr enge Partien. Kawhi Leonard spielt gerade eine Monster-Playoff-Season. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, so wie Kawhi sich da darstellt, ist er auf jeden Fall ein Top-5-Player, und das meine ich wirklich ernst momentan. Auf der anderen Seite Jokic sowieso. Was ich bei Jokic aber schon sehr bemerkenswert finde und sehr auffällig finde, ist, er wirkt schon krass am Limit. Mental, aber auch körperlich wirkt er sehr am Limit. Wir sind in der ersten Runde und er versucht das natürlich weit zu tragen, die ganze Geschichte. Aber im letzten Spiel war es einfach ein Blowout. 117 zu 83. Da war selbst Jokic machtlos. Und ich glaube, Russ, ich guck mal ganz schnell rein, ich glaube, Russ war auch nicht gut in diesem Spiel. Du hast halt zwei ganz gute Russ-Performances bekommen. Aber am Ende willst du das nicht. Ja, Russell Westbrook in 9 Minuten, 3 Punkte, oh Gott im Himmel. Und ansonsten bei den Nuggets sieht es halt sehr, sehr, sehr düster um Jokic drumherum aus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also Michael Porter Jr. ist ein guter Bankspieler. So leid es mir tut, aber Michael Porter Jr. wäre ein super Bankspieler, aber nicht für 35 Millionen im Jahr oder so ähnlich. Da müssen sie sich unbedingt Gedanken machen im Sommer. Jamal Murray hat im letzten, ich glaube im zweiten Spiel, ist er mit Grippe angetreten, hat er trotzdem gut performt, trotz der relativ engen Niederlage oder sehr engen Niederlage. Im zweiten Spiel hat er auch gut performt, muss ich sagen. 23 Punkte, nur 4 Assists, aber dafür ist er nicht da, er ist ein Scorer. Oder soll die zweite Scoring-Option sein, was er auch ist. Ja, Aaron Gordon ist solide, aber ich finde ihn jetzt auch nicht wirklich so herausragend oder beziehungsweise so ein Faktor, der einen Unterschied macht für die Nuggets. Ja, und Christian Brown nach dem ersten Spiel, das echt noch wirklich gut war von ihm und er wichtige Buckets gemacht hat. Na, der baut hart ab. Es ist seine dritte Saison. Ja, weil der erste Saison war so die Meistersaison, genau. Ja, man kann jetzt darauf schieben, dass Michael Malone weg ist und es keine wirklichen Adjustments mehr gibt innerhalb des Spiels, innerhalb der Possessions oder so. Edelman macht das ganz okay, glaube ich, aber was will er machen? Den Rest macht Jokic irgendwie. Und Jokic ist komplett am Limit. Der brüllt die Refs an, der brüllt seine Mitspieler an teilweise in den Timeouts. Ja, da bin ich, also die Serie kann wirklich sehr schnell vorbei sein jetzt, wenn die Clippers jetzt nochmal eine Machtdemonstration abliefern. Geschlossen sind die einfach super, die Clippers. Ich habe jetzt schon wieder die ersten Hot Takes oder beziehungsweise die ersten Overreactions gesehen. Clippers, legit Meisterkandidat. Abwarten, abwarten, abwarten. Erstmal die Runde überstehen, so schnell wie möglich und dann ein bisschen Rest bekommen vor der nächsten Runde. Das wäre dann entweder gegen die Rockets oder die Warriors. Das wird hart. Das wird so oder so hart werden. Deswegen abwarten. Ja, und dann das größte Problem ist halt immer noch von den Nuggets die Bank. Da kommt gar nichts. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Peyton Watson, Jalen Pickett, Julian Strother. Sogar die Andre Jordan sieht man Minuten. So oder so, selbst wenn die Nuggets, was ich nicht glaube, in die nächste Runde kommen sollten, wird das in der nächsten Runde eindeutigeres Ding werden. Und dann in der Offseason müssen sie sich Gedanken machen, was passiert. Vielleicht gibt es den riesen Blowout. Aber vielleicht gibt es die Wende, dass Jokic sagt. Aber das sind Sachen für die Offseason, da brauchen wir uns noch keine Gedanken drüber machen. Und jetzt nochmal kurz zu den Clippers. Na komm. Wie gesagt, Kawhi, unglaublich gute Playoff. Der spielt viel Minuten. Der spielt zwischen 35 und 40 Minuten immer. Das ist unfassbar gut. Norman Powell performt. Ich glaube, im ersten Spiel war er nicht so stark. Das hat sich jetzt aber wirklich gebessert. James Harden ist ein Floor General, gefällt mir sehr gut. Super ineffizient, aber trotzdem gefällt er mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ivica Zubac. Es ist halt geil, dass du so ein Center hast, so einen klassischen Center hast. Wenn er so. Und das Pick and Roll mit James Harden funktioniert super und. Ja, und Chris Dunn reißt jetzt nicht so viel ab, muss man sagen. Ja, 8 Punkte, 6 Rebounds, aber seine Präsenz defensiv ist halt unfassbar wertvoll für die Clippers. Also die Starting Five der Clippers ist wirklich, wenn sie fit bleibt, sehr, 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 sehr stark. Über die Bank können wir kurz ein bisschen diskutieren. Also die waren in den ersten zwei Spielen nicht so ausschlaggebend. Ich glaube, Derrick Jones Jr. hat dann am besten performt. Bogdanovic ist ein absoluter Fehlkörper oder kann man das so sagen auf dem Spielfeld? Ich weiß gar nicht. Der sieht, ob es 10 Minuten oder so. Ben Simmons kommt auch mal ein bisschen rein, wenn man ein bisschen Größe braucht gegen Jokic. Ben Simmons ist ja auch ein Riese. Also er ist, glaube ich, sogar 2,10 oder so. Also es ist schon, das unterschätzt man ganz stark, wie groß Ben Simmons ist und was für eine Präsenz er auch haben kann. Nicholas Batum genauso. Und ich finde, Nicholas Batum macht wirklich einen guten Job. Also vor allem jetzt im dritten Spiel hat er einen richtig guten Job gemacht von der Bank. Das gefällt mir schon sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und wie gesagt, mein Tipp, ich glaube, die Clippers ziehen das jetzt relativ fix durch, dass die jetzt noch zwei Spiele brauchen, um das Ding zu closen. Es ist 5-1 und dann haben die ein paar Tage, bis die dann zur nächsten Runde kommen, wo man was entweder gegen die gegen die Rockets oder die Warriors geht, und da gehen wir gleich darüber, weil sich es gerade schön anbietet. Wir müssen den Elefanten im Raum gleich ansprechen. War das ein Dirty Play von Amen Thompson gegen Jimmy Butler im zweiten Spiel? Definitiv. Definitiv war das ein Dirty Play. Kann man nicht anders sagen. Das sollte meiner Meinung nach, ich weiß gar nicht, war es dann ein Flagrant One? Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Wenn es überhaupt ein Flagrant Foul war, dann richtig so, hätte meiner Meinung nach auch vom Feld gemusst, aber er ist ja dann drauf geblieben, noch ein paar Minuten, also er hat 23 Minuten gespielt. Das ist aber normal, weil er mit Tari Eason sich da relativ abwechselte mit Jabari Smith. Ich habe gedacht im ersten Spiel, das wird eine relativ klare Angelegenheit für die Warriors, weil die Warriors dann doch, wie ich schon in meinem Vorbericht gesagt habe, Erfahrung schlägt einfach gar nichts, was die Playoffs angeht. Und na gut, gar nichts ist übertrieben, aber so eine Sache wie bei den Warriors, wenn du halt so 4 unfassbare Playoff-Giganten hast, 3 unfassbare Playoff-Giganten hast, dann hast du noch jemanden wie Gary Payton dahinter und Kawhi Looney, selbst Kawhi Looney ist ja, ich glaube, er ist Champion, in der Championship-Season war er auch schon dabei. Das ist schon was anderes. Und die Rockets sind halt ein junges, wildes Team. Ime Udoka macht das auch fantastisch, muss man sagen. Er macht einen super Job. Wir gehen mal kurz bei den Rockets durch. Was mir bei den Rockets gar nicht gefällt, oder wer mir gar nicht gefällt, ist Fred Van Vliet. Die haben eine Team-Option, also die werden sie ziehen und ihn versuchen zu traden. Und wenn sie da nichts finden, also dann werden sie den Vertrag auslaufen lassen, weil du kannst die Team-Options irgendwie über 40 Millionen und das macht niemand. Für das, was Fred Van Vliet dir gibt, das ist viel, viel zu wenig. In 42 Minuten im letzten Spiel 7 Punkte, 2 Assists und 6 Rebounds. Ey, das ist nix. Das ist nix. Da muss viel, viel mehr kommen. Jalen Green hingegen, wie immer Hit and Miss, spielt gerade, letzten Spiel sehr, sehr gut gewesen. Şengün und Steven Adams haben halt das unterm Korb. Die sind halt Riesen unterm Korb, was halt die Warriors nicht haben, außer Kawhi Looney, obwohl die Warriors ein sehr gutes Rebound-Team sind, aber trotzdem. Alleine schon 16 Rebounds von Şengün im letzten Spiel, 16, 7 und 17 ist schon eine geile Deadline. Ich bin gespannt, diese Nacht ist das nächste Spiel. Ich weiß gar nicht, ob Jimmy spielt. Wir können mal kurz im Report gucken. Moment. Injury Report. Warriors. Geht los. Injury Status. Na komm, ESPN lade. Er ist Day-to-Day gelistet. Jimmy Butler, genauso wie Gary Payton. Und sie haben festgestellt, diagnosed with a pelvis and deep gluteal muscle confusion will be questionable for Saturday's game. Also es ist jetzt nicht, Gott sei Dank, nicht so wild. Frage ist, ob er dieses Spiel wiederkommt. Genauso wie Gary Payton. Mal gucken. Und wenn sie nicht wieder, wenn beide nicht da sind, dann wird's eine ganz schwierige Partie für die Warriors werden, obwohl du immer noch den Chefkoch hast, aber trotzdem. Dann gehen wir jetzt mal rüber zu den Warriors. Ich nehme jetzt bloß die letzten Spiele als Anhaltspunkte. Wie gesagt, im ersten Spiel waren sie sehr, haben sie das gezeigt, was ich gedacht habe, was sie zeigen werden. Erfahrung, haben geschossen, gut getroffen, gute Quoten gehabt. Im zweiten Spiel hat halt, und Jimmy war halt ein elitärer zweiter Scorer. Das muss man ganz ehrlich sagen. Hat er, glaube ich, sogar über 30 gehabt im ersten Spiel. Deswegen haben sie ihn ja geholt, damit Steph Curry ein bisschen Entlastung bekommt, was Scoring angeht. Im zweiten Spiel ist er dann raus gewesen und da hast du richtig gemerkt, wie der Gameplan komplett in sich zusammengefallen ist. Sogar Kuminga hat mal ein paar Minuten gesehen, 26 Minuten, 11 Punkte, ist okay, ist aber jetzt wirklich nicht der Rede wert. Also Kuminga müssen sie sich auch Gedanken machen, obwohl alle sagen in der Pressekonferenz, ja, nächste Saison ist dann seine Zeit. We'll see. We'll see. Und Draymond war im letzten Spiel auch ein Ausfall, muss man sagen. Es war alle nicht wirklich besonders sehr, sehr gut. Steph hat mit 20 Punkten da auch noch am besten performt, aber trotzdem, es war ja generell bloß 94 Punkte für die Warriors, ist halt wirklich wenig. Und ja, das entscheidende Spiel ist jetzt diese Nacht, finde ich, wenn die heißt dann bis 2-1. Also es geht immer noch. Das könnte eine ganz, ganz enge Kiste werden, wenn es in 7 geht. Was ein Vorteil wäre, wenn die Clippers jetzt die nächsten 2 Spiele gewinnen, weil dann haben sie ein paar Tage mehr zum Resten. Aber ansonsten, ja, ist es ein entscheidendes Spiel. Mal gucken. Ich weiß halt noch nicht, ob ich es morgen schaffe, noch aufzunehmen. Ich will gerne Montag früh, ich das gerne hochladen. Aber vielleicht mache ich dann morgen nochmal ganz schnell Zusammenfassung. Vielleicht schaffe ich das. Dann gehen wir rüber in den Osten, weil der Westen ist jetzt. Wir haben noch Ach, Quatsch, wir haben ja noch Lakers Timberwolves, wollte ich gerade sagen. Ja, im ersten Spiel war es ja so ein fast Blowout von den Timberwolves. Da haben sie ja wirklich ihre Muskeln spielen lassen. Im zweiten Spiel haben dann haben die Lakers dann gezeigt, was sie können. Vor allem hat J.J. Redick gezeigt, was er kann als Coach. Also ich finde J.J. Redick als Coach wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Hätte, glaube ich, niemand erwartet, dass ein ja, guter Roleplayer und noch besserer Podcaster, wahrscheinlich der beste Podcaster, den wir bis jetzt hatten, was NBA angeht, auch so einen guten Coaching-Job macht. Er hat ja wirklich adjusted im zweiten Spiel, muss man ihm zugute halten. Er hat neue Defense-Rotations spielen lassen und so. Das war schon ziemlich gut und da haben es dann auch die Lakers gewonnen. Und ja, da war Doncic und war ja beeindruckend ohne Ende, deswegen kann man schon sagen, jetzt im Game 3, was die Timberwolves gewonnen haben, war ja Doncic sichtlich krank, muss man ganz ehrlich sagen. Man hat richtig ihm angesehen, dass er nicht fit ist. Also sein Flu-Game. Jeder hat, glaube ich, mal ein Flu-Game in den Playoffs. Dirk hatte das, Jordan hatte das, Curry hat es, glaube ich, auch mal gehabt und ja, Doncic hat es jetzt auch gehabt. Trotzdem immer noch 7 Punkte, 8 Assists, 7 Rebounds in 40 Minuten. Er hat 40 Minuten gespielt, trotz der Grippe. Hat es nicht gereicht. LeBron hat einen unfassbar geilen Arm gehabt mit 38 Punkten. Und 10 Rebounds, 4 Assists, hat 41 Minuten gespielt. Ich habe irgendwie das Gefühl, er spielt gerade um sein Leben, seine letzte wirklich richtig geile Saison. Also er holt nochmal alles raus, was er hat. Mal gucken, ob er es nächstes Jahr nochmal wiederholen kann. Sogar LeBron James Jr. hat ein Spiel, hat ein paar Minuten gespielt. Und Thornton Connect ist überhaupt, wo ich gedacht hätte, Anfang der Saison so, oh geil, Thornton Connect ist jemand für die Playoffs, der spielt überhaupt keine Rolle in den Playoffs. Das ist halt, und Shake Milton auch überhaupt nicht. Das verstehe ich gar nicht. Also Shake Milton ist doch eigentlich jemand, den du mal reinwerfen kannst. Und der kann ja immer so 7, 8 Punkte in 10 Minuten vielleicht geben oder 10 Punkte. Verstehe ich nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Austin Reeves, wahrscheinlich der beste Vertrag der NBA. Ich glaube, der verdient 80 Millionen in 4 Jahren oder so. Das ist schon absurd, wie gut der Typ ist. Ja, und Jackson Hayes war zu erwarten, ist einfach nicht spielbar in den Playoffs. Vor allem, wenn es gegen Rudy Gobert geht. Der Rudy Gobert bullied ihn unterm Korb weg. Das ist, er sieht kein Land und das ist okay so. Es war nie zu erwarten, dass Jackson Hayes irgendwie krasse Playoff-Performance abreißt und dafür ist denn Jared Vanderbilt, kommt von der Bank und Dorian Finney-Smith hast du auch noch von der Bank dann und Rui geht dann auf die 5. Es passt schon alles, so die Rotation ist schon ganz gut. Alex Len kannst du ja gar nicht spielen, ich weiß gar nicht, warum sie den geholt haben überhaupt, wahrscheinlich bloß im Roster aufzufüllen. Ja, ich bleib dabei, die Lakers sind ein Titel Contender. Und selbst wenn sie jetzt rausfliegen, mein, who cares? Nächste Saison dann mit Jokic. Dann zurück zu den Timberwolves. Oder was heißt zurück? Wir gehen jetzt mal zu den Timberwolves. Was ich beeindruckend finde bei den Timberwolves ist Julius Randle. Also Julius Randle spielt eine wirklich, wirklich gute Playoff-Runde jetzt. Ist immer da, gibt seine 20 bis 25 Punkte. Und ist einfach eine Gefahr. Und das hätte man nicht gedacht. Klar, er performt wahrscheinlich nicht so, wie man es sich erträumt hätte. Aber letztendlich gibt er dir viel mehr als manch andere in seiner Situation und in seiner Situation einfach und seinen Voraussetzungen, die er gibt. Wie gesagt, ich gucke aufs Michael Porter Jr. rüber zu den Nuggets. Das ist einfach ein absoluter Fehler, der Typ. Wen ich sehr, sehr geil finde, der hat sich auch stark verbessert in Offense ist der Jaden McDaniels. Jaden McDaniels war immer defensiv sowieso ein Spezialist und der ist, glaube ich, auch 2,8 und hat irgendwie 8 Meter Arme oder sowas. Also das ist halt irre. Und der verteidigt auch gut. Er, meistens ist er an Luca dran. Und dann merkt man so richtig, dass Luca, gut, Luca kann man nicht verteidigen. Und wenn man ehrlich ist, Luca kann man einfach nicht verteidigen. Man merkt aber auch, dass Luca nicht gut verteidigen kann, weil Jaden McDaniels macht einfach 30 Punkte und das ist nicht zum ersten Mal in der Playoff-Runde. Er hat schon im ersten Spiel extrem gut performt, im zweiten Spiel gut performt und jetzt nochmal richtig gut. Ja, ich habe das Spiel gerade gesehen, vor einer Stunde ungefähr im All-Possession-Recap. Das dritte Spiel und ich bin ja ein riesengroßer Anthony Edwards-Fan. Der Typ ist Klatsch, der Typ ist 23 Jahre alt. Ich weiß nicht, wo es mit dem Typen hingehen soll. Haben wir einen absolut neuen Super-Superstar in the making? Um mal ein bisschen Reggie Miller zu zitieren, der irgendwann mal beim Poster-Dunk von Paul George gesagt, a superstar in the making. We see a superstar in the making. Da war auch noch bei Indie Paul George und noch gut. Sehr gut sogar. Trotzdem, Anthony Edwards, ich liebe dem Typen das zuzuschauen. 29 Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists. Und vor allem, wenn es in der Crunch-Time drauf ankommt, dann ist er da und gibt dir Buckets. Gibt dir einfach gute Buckets und wichtige Buckets, trifft die Dreier. Ja, und jetzt, den Rest kann man relativ schnell abhandeln. Nas Reed von der Bank, immer eine Bank. Nickel Alexander Walker gibt dir Defense, Dante DiVincenzo gibt dir ein paar Punkte, wenigstens ein paar Rebounds, ein paar Assists, performt ganz gut. Ja, und Mike Conley, er ist relativ schnell aus der Rotation wieder raus. Er spielt bloß 21 Minuten. Das ist auch seine letzte Saison, glaube ich, wo er halt noch irgendwie ein bisschen Relevanz hat. Sorry, meine Erkältung ist noch ein bisschen im Aftermath. Tipp kann ich gar nicht voraussehen. Ich bleibe weiter dabei, dass die Lakers gewinnen werden, weil die Lakers einfach viel mehr Erfahrung haben mit LeBron. Und Superstar mit Luka Doncic und Austin Reeves, eine absolut geile dritte Scoring-Option. Das müssen die Timberwolves erstmal so halten. Es müssen Randall und McDaniels weiter so performen und Nas Reed. We will see. So, Osten, Knicks, Detroit Pistons. Letztes Spiel war richtig, richtig geil, spannend. Hat mir sehr gut gefallen. Die Knicks führen 2-1. Ist noch nichts entschieden. Da kann auch sehr viel passieren. Kate Cunningham spielt unfassbar gut. Ich finde auch Hardaway und Harris spielen, also Harris vielleicht nicht so unbedingt, aber Harris ist mehr eine Präsenz in der Defense, finde ich. Das sieht man ihm schon. Da hat er einige gute Aktionen gehabt. Vor allem Tim Hardaway macht einen geilen Job. Dennis geht in das System richtig auf. Ich hoffe so sehr, dass Dennis einfach den Rest seiner Saison in Detroit bleibt, weil das passt so unfassbar gut und er ist auch jemand, der in wichtigen Minuten den Ball nimmt und sagt, nee, ich ziehe jetzt das Spiel auf und das ist geil. Und er ist nicht umsonst Weltmeister, MVP und hat schon neben LeBron in der Starting Five in den Playoffs gestanden. Also der Typ ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Jalen Duren, ich mag Jalen Duren, was man einfach bei den Detroit Pistons sagen muss, es sind einfach so unfassbar junge Spieler. Zum Beispiel ein Ozar Thompson. Du siehst an, dass der Typ einfach viel zu übermotiviert ist und viel zu, der wirkt schon fast nervös, obwohl er immer so ein bisschen so eine cocky Attitude hat, aber trotzdem wirkt er super nervös. Jalen Duren ist 22 jetzt. Er tritt an gegen Karl Anthony Towns, der jetzt seit über 10 Jahren in der Liga ist. Und auch ein OG Anunoby und Mikal Bridges, die haben andere Sachen schon gesehen. Mikal Bridges war in den Finals. Deswegen, ja, wollen wir ihm das nicht zugute halten oder negativ auslegen. Wenn ich immer sehr lustig finde, wenn er reinkommt, ist Ron Holland. Ich finde einfach, es ist seine erste Saison? Ja, seine erste Saison, Rookie, merkt man. Lass es einfach mal so sein. Ist aber eine geile 9-Mann-Rotation, auch mit Paul Reed, der gibt ja auch wichtige Minuten. Das ist wichtig, dass du einen Big Man hast von der Bank. Isaiah Stewart ist ja gerade verletzt. Aber gibt ja gute Minuten, Paul Reed. Kann man nicht anders sagen, ist okay. Ja, wenn die Detroit Pistons rausfliegen, kann man mit erhobenen Hauptes rausgehen. Auf jeden Fall haben sehr gut performt. Wer auch sehr gut performt, sind einfach die New York Knicks, vor allem die Starting Five, das war ja abzusehen. Weil der Rest ist bis auf Game 2 von Cameron Payne, hätte man nicht gedacht, dass da irgendwie so, oder war es Game 1? Ich glaube, das war Game 1. Das war Game 1, wo Cameron Payne einfach irgendwann mal durchgedreht ist. Ansonsten hast du halt, oder beziehungsweise musst du dich auf Jalen Brunson verlassen, dass der dir 25 bis 35 gibt pro Spiel. Du musst dich drauf verlassen, dass der Cat so viel Punkte gibt. Und auch du musst dich drauf verlassen, dass Josh Hart immer seine, der hat ja so absurde Stats, macht nicht viel Punkte, aber hat wieder im letzten Spiel 11 Rebounds, 9 Assists, dass er halt sowas performt, dass OG verteidigt, Mikal Bridges auch einfach eher seine Rolle genau weiß, was er macht, weil von der Bank kommt nichts. Deuce McBride bringt dir nichts. Campaign jetzt wieder 9 Minuten, 4 Punkte. Mitchell Robinson in 16 Minuten 2 Punkte, 4 Rebounds. Die haben so Glück, dass die Bank von Detroit auch nicht so der absolute Überbanger ist, trotzdem mit Dennis und Malik Beasley zwei sind, die ich abschießen können. Also ich finde, das ist die spannendste Serie von allen. Bin ich ehrlich, das ist für mich die spannendste Serie von allen. Weil ich einfach nicht predikten kann, wer das Ding gewinnt. Also im Osten ist es, sind die Timberwolves ein bisschen im Vorteil, finde ich. Die haben ein bisschen mehr Tiefe als die Lakers. Obwohl ich das nicht so gern sage, aber es ist einfach so. Obwohl die Lakers mehr Star Power haben. Und bei Detroit gegen New York, lass einfach mal Jalen Brunson oder Cat oder OG einen Off-Day haben und dann sieht das ganze Ding wieder komplett anders aus. Ja, und jetzt gehen wir schon zur vorletzten Serie. Die ist ganz schnell abgehandelt. Magic Celtics. Eigentlich ist es relativ klar, wer das Ding gewinnt. Die Celtics haben einfach bloß im letzten Spiel einen kompletten Off-Day gehabt. Also das gesamte Team, muss man sagen. Ich gucke gerade mal rein bei den Celtics. Da ist Jason Tatum mit 36 Punkten. Jason Tatum ist ja so ein Top-5-NBA-Player. Kann man erwarten, dass, oder beziehungsweise das ist keine große Überraschung. Jaylen Brown. Kann man vielleicht auch diskutieren, ob Jaylen Brown seinen Vertrag wert ist? Mal sehen, aber das, wie gesagt, das war ein Off-Day von allen anderen. Da hat Porzingis hat nicht performt, du hast Al Horford, nix von ihm kam nix. Derek White hatte 16, Drew Holiday ist eh verletzt, Luke Kornet bringt hier keine Punkte groß. Sam Hauser hat ja gar nichts gerissen, sehe ich gerade, in 13 Minuten ein Rebound, ein Assist und das war's. Peyton Pritchard hat ja auch bis 3 Punkte gebracht in 26 Minuten. Solche Tage gibt's. Nicht überreagieren. Im nächsten Spiel sieht das ganze Ding wieder anders aus. Da muss man jetzt mal schnell zu einem Magic rübergehen. Da kann man ein bisschen länger drüber reden. Beziehungsweise muss man einfach drüber reden, dass Franz und Paolo die komplette Offense alleine stemmen. Also seit 3 Spielen stemmen die komplette Offense allein. Du hast mal eine Performance von Wendell Carter nebenbei, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Wendell Carter finde ich in der Serie wirklich sehr, sehr ist positiv herauszuheben, auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja, KCP hätte man sich, also hat jeder, hab ich sogar gedacht vor der Saison, oh, das ist eine geile Edition. So KCP, guter Dreier-Shooter und so, der bringt ja überhaupt nichts. In 32 Minuten 0 Punkte. Und das mit, ich glaube, 22 Millionen Contract pro pro Jahr. Ey, werf den auf den Trade-Block mit 3-4 Picks und dann gucken, was passiert. Ich hoffe so sehr, dass die für Trae Young gehen. Das hofft, glaube ich, jeder, dass die für Trae Young gehen, weil dann haben sie wirklich, dann ist es eine ganz andere Geschichte mit Trae Young, Franz Wagner und Paolo Banchero. Uiuiuiui. Und dann auch, wenn Jalen Suggs zurückkommt, uiuiuiuiui, das könnte eine ganz enge Kiste werden da. Obwohl sie sind, glaube ich, relativ schnell über dem Second Apron. Ja, mein Tipp war ja noch Jordan Poole, aber ist halt alles Sachen für die Offseason. Ja, es kommt einfach nicht. Anthony Black mag ich sehr gern. Das wird, glaube ich, mal ein richtig guter Bankspieler werden, Anthony Black. Cole Anthony hat ja gar nichts gegeben im letzten Spiel, obwohl sie gewonnen haben. Und ich finde auch, Jonathan Isaac performt überhaupt nicht in den Playoffs. Also, ich mag Jonathan Isaac, trotzdem ist er kein Faktor. Klar, verteidigt gut gegen unterm Korb, gegen Porzingis vor allem. Aber Porzingis hat einfach, er spielt keine gute Serie. Und trotzdem wird das ein relativ klares Ergebnis werden. Ein Spiel klauen, war vielleicht abzusehen. Aber jetzt machen es die Celtics zu. Und da muss ich jetzt nochmal eine Kritik an Joe Mazzulla äußern. Ich gucke gerade mal, wie waren die Team-Stats bei denen. Kann man das hier sehen? Kann man jetzt gerade nicht angucken. Wie viel Dreier die geworfen haben. Spielstatistik, doch, hier. Und zwar, es waren gar nicht so viel. Es waren bloß 32 Dreier. Es hat sich angefühlt wie, aber haben halt bloß 8 von 32 getroffen. Entschuldigung, ich bin gerade bei den Magic. Die haben 9 von 27 getroffen, was halt für die Celtics wirklich wenig ist, weder vom Volumen, was sie nehmen, noch von der Quote, 33,3. Aber es gibt dann auch kein wirkliches Adjustment, dass man irgendwie andere Rotationen läuft oder irgendwie groß Tatum nutzt unterm Korb. Gut, Tatum hat gut performt, weil man nichts über Jason Tatum hat 38 Punkte gemacht. Aber zu Jaylen Brown, dass er sich mal ein bisschen mehr unterm Korb tankt oder dass man die Größe von Porzingis nutzt oder irgendwas. Es wird dann irgendwelche Rotations gelaufen, four out meistens und dann raus und dann gucken, dass irgendjemand trifft. Ja, aber es war ein Spiel. Werden wir es nicht zu hoch halten. Und dann haben sie auch 13 zu 19 Turnover, sehe ich. Ja, das Ding wird trotzdem an die Celtics gehen. Und danach geht's, ich glaube, ja, ich muss mal kurz überlegen, wie ist denn das jetzt in dem Osten? Wenn die Cavaliers gewinnen, dann müssen sie gegen die Knicks oder Pistons, genau. Und wenn die Celtics gewinnen, müssen sie gegen die Pacers oder Bucks. Und jetzt kommen wir zu den Pacers oder Bucks. Da war es ja in den ersten zwei Spielen relativ schnell zu sehen, dass die Pacers das bessere Team sind, weil um Giannis einfach nichts passiert ist. Dame ist im zweiten Spiel zurückgekommen, das war sehr positiv. Aber sonst hast du einfach von den Roleplayern nichts bekommen, einfach gar nichts, weder von Torian Prince noch von Gary Trent, zu dem kommen wir gleich. Bobby Portis war sehr gut, aber Bobby Portis sehe ich jetzt nicht als Roleplayer, sondern ist für mich die dritte Option. Kuzma ist ein absoluter ich weiß gar nicht, ich habe von Kuzma so viel mehr erwartet. Trotzdem kommt da nicht wirklich viel. Und ja, Brook Lopez ist nicht mehr spielbar. Also Brook Lopez, seine Karriere ist vorbei. Das sieht man richtig in dieser Miles Turner und Obi Toppin und Siakam machen unterm Korb was mit ihm, was sie wollen. Und das ist einfach. Und die Sache ist ja, die Miles Turner ist ja ein absoluter Dreier-Shooter und wenn der an die Linie rausgeht und dann muss Lopez mit rausrotieren, das funktioniert gar nicht und nee. Da kann man schon mal sagen, die Sache ist vorbei. Ich glaube, sein Vertrag läuft auch aus. Vielleicht einigen sie einfach drauf, dass er nach der Saison die Karriere beendet und sie vielleicht am Free, ein bisschen Cap Space frei haben, um Free Agent Markt was zu reißen. Mal sehen. Muss man sagen, Jericho Sims, also wir gehen jetzt vom letzten Spiel aus, wir gehen jetzt zum letzten Spiel, was jetzt die letzte Nacht war, was die Bucks eindeutig gewonnen haben mit 117 zu 101, hätte ich nicht gedacht, dass es nochmal so ein Comeback ist. Muss man aber jetzt Disclaimer, dass Gary Trent einfach 10 von 10 Dreiern trifft, 10 von 10 nicht, sondern dass Gary Trent einfach 10 Dreier trifft und einen Franchise-Rekord von Ray Allen einstellt. Was ich dann irgendwann lustig fand, dass es so ein bisschen klar war, in den Playoffs, haben sie Gary Trent vom Feld genommen. So nach der Art, ey, es sieht besser aus, wenn Ray Allen da ganz oben steht als du. Oder irgendwas neben dir, nicht bloß du. Das fand ich ein bisschen lustig. Also das war ein bisschen narrativ reingebaut. Aber kann natürlich auch Spekulation sein. Dame hat ja leider zu wenig gegeben. 7 von, aber Dame kommt ja auch von einer langen Verletzung. Ich glaube, 5 Wochen war er raus oder so. Über Giannis brauchen wir gar nicht reden. Über Giannis ist über allen Zweifeln erhaben. Er ist auch ein Top-5-Player in der NBA. All-Time-Top-10. Müssen wir auch nicht drüber reden. Ich finde immer das, was entscheidend ist, das ist aber so ein typisches US-amerikanisches Narrativ. Erfolge sind entscheidend. Ich finde mittlerweile so der Skill und der Impact im Game ist entscheidend. Und was Giannis, so ein Spieler wie Giannis, haben wir noch nicht gesehen, sondern der tankt sich einfach durch. Und er hat sogar mal, da muss man mal sagen, seine Freiwürfe getroffen. Und das haben, glaube ich, generell die Bucks ausnahmsweise mal richtig gut für ihre Verhältnisse mit 10 von 13. Portis, starkes Spiel gemacht, 10 Punkte, 8 Dreier. AJ Green war auch sehr gut, hat vor allem so im vierten Viertel dann ein paar Sachen gelöst. Und was vor den Playoffs irgendwie alle gedacht haben, so, ja, weil KPJ Kevin Porter Jr. in letzten Regular Season Games wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, muss man ganz ehrlich sagen, wirklich sehr, sehr, sehr gut gespielt hat, kommt nix. Also, das Ding ist durch. KPJ ist kein Playoff-Spieler, also bis jetzt. Den kannst du wirklich vergessen. Ähnlich wie Kyle Kuzma. Ich habe so hohe Hoffnung auf Kyle Kuzma gehabt. Er ist keine dritte Scoring-Option. Er hätte die dritte Scoring-Option nach Dame und Giannis sein sollen. Dame war jetzt raus. Und Dame muss sich erstmal wieder zurechtfinden. Das ist zu wenig, was von Kuzma kommt. Und Pacers, im Großen und Ganzen, geschlossenes Team, geile Teamleistung. Halliburton, weiß ich nicht. Also ich finde es immer ganz gut, was er macht. Aber die Zahlen sind halt so, also jetzt im letzten Spiel 14 Punkte, 10 Assists, 7 Rebounds, liest sich ganz gut, aber nicht für einen eigentlichen Franchise-Player. Dann hast du halt Pascal Siakam, war schon in der Saison sehr solide immer, oder beziehungsweise solide immer sehr konstant. Hat auch wieder 28 Punkte gemacht. Wie gesagt, er profitiert davon, dass Brook Lopez einfach nicht existent mehr ist und Bobby Portis ihn nicht wirklich verteidigen kann. Und Kuzma ja sowieso nicht. Nesmith und auch ein gutes Spiel gemacht. Nembhard hat mal einen Off-Day gehabt. Trotzdem im Großen und Ganzen kann man sagen, in die Geschlossenheit der Pacers und eigentlich ihre Scoring-Power werden die Serie für die Pacers entscheiden, schätze ich mal ganz stark. Sind auch defensiv besser geworden als in der vergangenen Saison. Ich denke mal, das geht an die Pacers mit einem 4-2, schätze ich mal. Ich glaube, ich habe es vorher sogar wenn es sogar in 7 geht, aber trotzdem geht es an die Pacers. So, haben wir mal ganz kurz alles abgehandelt. Ich werde dann gucken, dass ich morgen noch ein paar Minuten, so 5 Minuten über die Games von der letzten Nacht, also von der kommenden Nacht dann reden werde, weil das auch ein bisschen entscheidend sein kann. Das Memphis könnte halt schon raus sein. Gucken, was die Rockets mit den Warriors machen, wenn Jimmy dabei sein sollte und wenn nicht dabei sein sollte. Ja, also hören wir uns dann morgen wieder und dann werde ich ihn dann schon Montag früh, wahrscheinlich schon, vielleicht auch schon morgen runter hochladen, mal sehen. Also dann, habt einen schönen Samstag erstmal. Obwohl ihr es morgen erst hören werdet. Egal. So, und jetzt ist Sonntag und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Samstag. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Ja, jetzt sind die letzten, oder jetzt sind ein paar Spiele wieder durch. 4 Spiele, entscheidende Spiele vor allem, sind jetzt durch. Wo ich gestern sagte, das könnte ein bisschen Wende in der Serie bringen. Ja, Arschlecken. Also, eine Serie ist ja durch. Memphis gegen die OKC Thunder. Die OKC Thunder haben es ein bisschen spannender gemacht, beziehungsweise die Grizzlies, als es eigentlich sein sollte. Es ist dann relativ knapp ausgegangen mit, ich glaube, ja, 117 zu 115 für die Thunder. Auch ohne Ja Morant. Aber die Grizzlies haben aber auch alles getroffen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Die haben wirklich absurd gut geschossen. Die haben 12 von 31 von der Dreierlinie. Die haben 29 ihrer 30 Freiwürfe gemacht. Das ist auch insane gut. Ja, die haben, wie gesagt, einfach super geworfen. Santi Aldama, Scottie Pippen Jr., Desmond Bane, alle super Spiele gemacht. Trotzdem sind sie jetzt raus. Und die Thunder haben ein ja, eine Woche mindestens haben sie jetzt Ruhe, was vielleicht positiv sein kann, damit sie ein bisschen Erholung haben. Was negativ sein kann, das kann sie aus dem Rhythmus bringen. Ob nun diese auf die Clippers treffen oder auf die Nuggets, das wird auf jeden Fall viel, viel härter werden. Und Shay mit 38 einfach in dem Spiel. Ja. Da gehen wir gleich mal zu Clippers Nuggets, was unfassbar war. Ich habe es mir gerade in Opposition Recap angeguckt. Die erste Halbzeit war fast nicht auszuhalten. Da war es ja ein reines Brickfest, muss man ja fast schon sagen. Da hat ja gefühlt niemand was getroffen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann viel besser. Aber in der ersten Halbzeit dachte ich mir so, puh, Leute. Vor allem die Clippers haben manchmal geworfen. So, boah. Kann man sich nicht antun. Batum ganz frei gestanden, hat, glaube ich, 2 oder 3 ganz freie Dreier daneben geworfen. Ja. Bei den Nuggets aber auch nicht viel besser am Ende. Deswegen, die erste Halbzeit kann man so ein bisschen skippen. Die war immer so ein bisschen eng. Da hat man gedacht, so, ja. Aber das sah schon ein bisschen nach Nuggets aus, muss man sagen, in der ersten Halbzeit. Dass es was werden kann für die Nuggets. Dann kam das dritte Viertel und da haben die Nuggets einfach komplett hochgedreht. Das haben sie 35 zu 17 gewonnen. Da hatte Jokic in einem Viertel, ich glaube, 18 Punkte oder 20. Das war krass. Das war richtig krass. Und da haben ja auch die Clippers auch nichts mehr wirklich dagegen zu setzen. Da dachte ich mir schon so, oh Gott, das Ding ist durch. Und war schon so ein bisschen auf so Abschaltmodus. Dann habe ich mir das vierte Viertel angeguckt. Und in den ersten Minuten im vierten Viertel haben einfach die Clippers komplett durchgetreten. Haben dann einen 34 zu 16 Run gestartet. 34 zu 16. Ein, ich glaube, 30 zu 8 Run war das am Ende. Viertelübergreifend. So rum war es. 30 zu 8 Run oder so. Das war ganz insane. Plötzlich stand es wieder 94 zu 94 oder sowas. Und dann die letzten 2 Minuten war sowieso krass. Also, da habe ich wirklich so halb auf meinem Stuhl gesessen gestanden. Das war so, aber auf jeden Fall auf der Edge of the Seat habe ich da gesessen und gedacht so, okay, was wird das werden? Und ja, das Ding wird ja heute ein bisschen viral gehen und ein bisschen überall auftauchen. der Dank von Aaron Gordon am Ende, der Buzzer-Beater-Dank. Ich habe es mir jetzt nochmal in zwei verschiedenen Varianten angeguckt. Also das ist wirklich Millisekunden. Das ist, ich glaube, niemand wäre 100% böse gewesen, wenn sie gesagt hätten, wir gehen in die Verlängerung. Also das zu entscheiden, Riesenrespekt an die Refs, das so zu machen und an die Offiziellen zu sagen, hier, nee, das Ding war clear. Klar haben die müssen ja krasse Technik haben, das irgendwie erkennen zu können. Aber trotzdem, also das war ich selten so ein ganz, so einen knappen Buzzerbeater, wo man wirklich auf die Millisekunde abschätzen musste, hat der Ball die Fingerspitzen verlassen oder nicht, kann ich mir jetzt nicht erinnern. Also das ist schon wirklich, wirklich, wirklich insane und Glückwunsch an die Nuggets, dass sie das Spiel gedreht haben, es steht 2-2 und sie haben auch gespielt wie ein Championship-Team, also die ersten drei Viertel, im vierten Viertel war es dann nicht mehr ganz so wild. Und vor allem haben mich dann, wie immer, Spieler Lügen gestraft. Gestern rede ich noch von, ja, Michael Porter Jr. und Christian Brown geben dir nichts und was willst du mit den beiden machen? Ja, jetzt machen beide 17 Punkte, Christian Brown macht noch 7 Rebounds und 5 Assists und Michael Porter Jr. macht 4 Punkte, trifft, ich glaube, 3 von 4 Dreier im vierten Viertel. Ne, im dritten Viertel so, im dritten Viertel. Es war schon eine gute Leistung von denen. Aber dann muss man wieder sagen, es war halt wirklich nur eine Leistung der Starting Five. Weder von Peyton Watson in 3 Minuten kam irgendwas, noch von Jalen Pickett in sechs Minuten. Ja gut, der Andrew Jordan war bloß da, um mal ein bisschen zu bullien unterm Korb. Hat er ein bisschen geschafft, aber ja. Und dann hat Vlatko Kanchar, ich weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht. Der wird auch immer in jedem Broadcast anders ausgesprochen. 2 Minuten gespielt. Der war, glaube ich, am Anfang des vierten Viertels kurz drin. Weil Michael Porter Jr. war ja noch verletzt. Das ist natürlich auch noch eine Sache, linke Schulter war irgendwie was, da hat er sich im dritten Spiel, glaube ich, noch im zweiten Spiel was zugezogen. War trotzdem eine geile Leistung von ihm, muss man sagen, aber ist jetzt immer noch nicht das, es war ein Spiel. Er hat noch lange nicht die Leistung gezeigt, die er zeigen sollte, über die gesamte Serie, über die ganze Saison auf jeden Fall nicht. Obwohl hatte, ich habe erst gesehen, irgendwie 18 Punkte im Schnitt gemacht. Trotzdem ist es noch zu wenig. Ist es noch zu wenig. Und dann, Jokic mit 36, 21 und 8. Ich weiß nicht, was wir da noch reden sollen. Jamal Murray war ein bisschen schwächer mit 13 Punkten, 7 und 7. Aber trotzdem, kann man schon sagen, das haben sie sich verdient. Obwohl das vierte Viertel war schon. Da hat man gemerkt, dass Games Closen in den Playoffs eine ganz andere Geschichte ist. Das hätte man eigentlich schön runter moderieren können, aber die Clippers haben sich gedacht so, nö. Vor allem Kawhi hat sich gedacht so, nö, mach ich mal nicht mit. Der war ja in der ersten Halbzeit echt nicht so der Faktor. In der zweiten Halbzeit ging er dann wieder voll ab und vor allem im vierten Viertel hat er dann hochgedreht, die Aufholjagd ein bisschen angekurbelt. Und ich mag James Harden in der Serie. Vielleicht nicht von seinem Outcome her, aber so von seiner Präsenz her und wie er das Spiel der Clippers aufzieht und so. Das mag ich sehr gern und das gucke ich mir auch sehr gern an. Und dann hast du halt Norman Powell mit 22 noch gehabt und Ivica Zubac macht, also Ivica Zubac, wenn er MIP wird, absolut verdient. Richtig, richtig geiles Spiel auch gemacht, muss man sagen. Und dann kommt wieder die Bank. Und dann hast du halt Nicolas Batum mit 19 Minuten 3 Punkte. Dann hast du Bogi mit 19 Minuten 7 Punkte. Dann hast du Derrick Jones Jr. 15 Minuten 4 Punkte. Und dann hast du halt, yay, Ben Simmons hat einen Dank gemacht. hat man sich schon ein bisschen gefreut. Es ist trotzdem zu wenig. Es ist einfach zu wenig von der Bank. Chris Dunn hatte ja Chris Dunn ist sowieso nicht der größte Scorer jetzt, aber hat auch bloß 3 Punkte in der von der Starting Five her. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, ob das für mehr reicht als halt die ersten 2 Runden in den Playoffs. Muss man sehen. Aber ich find's geil, dass es weitergeht, die Serie. Jetzt ist es noch ein. Jetzt geht's zurück nach Denver, oder? Jetzt müsste es zurück nach Denver gehen, genau. Ja, da sieht das ganze Ding wieder ganz anders aus. Wo wir jetzt hingefahren sind, von LA gehen wir ein paar hundert Kilometer weiter in den Norden und fliegen nach San Francisco. Wow. Zu den Golden State Warriors, Houston Rockets. Jimmy Butler war nicht dabei, hat aber nichts ausgemacht. Hat man nicht gemerkt groß, weil Gary Payton und Buddy Hield und Brandon Bojemski und eigentlich alle so ein bisschen gescored haben. Selbst Kuminga hat 7 Punkte gemacht, Moses Moody hat 7 von der Bank gemacht. Es war eine coole Teamleistung. Na gut, über Steph Curry brauchen wir nicht reden. Der hat wieder 3er getroffen, wo man dachte so, nein, ist okay. Ist okay, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Du bist einfach einer der besten Spieler aller Zeiten und dann gibt es nichts zu diskutieren. Wo ich positiv überrascht war Quentin Post, jetzt vielleicht nicht von seinem Scoring-Outcome, aber er hat einfach 12 Rebounds geholt, was wirklich wichtig ist bei so Teams. Und das ist ein gutes Adjustment von Steve Kerr, einfach Quentin Post reinzuhauen, der auch, ich glaube, 2-10 ist oder so, der auch der gegen Şengün und Adams noch ein bisschen was ausrichten kann. Obwohl Draymond auch 8 Rebounds geholt hat, aber trotzdem finde ich schon eine gute Edition. Ich glaube, das sollte man in den nächsten Spielen so beibehalten. Ja. Die Warriors haben gewonnen und die Rockets, hat mich Freddy Van Vliet ein bisschen Lügen gestraft, so 17 Punkte, aber hat am Ende auch nichts wirklich gebracht, weil der beste Scorer der ganzen gesamten Teams. Ja, und Jalen Green hat wieder so einen Nulltag gehabt fast. Also das Nulltag ist übertrieben, aber Scoring-Nulltag. Also 9 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists. Es ist viel zu wenig für deinen eigentlichen Top-Scorer im Team. Deine erste Option, was Scoring angehen sollte, sein sollte. Es ist halt auch ein junges, unerfahrenes Team. Wenn ich halt die erste 5 mir angucke, hast du Freddie Van Vliet und Dylan Brooks. Okay, die haben ein bisschen Erfahrung, so ein bisschen mehr, aber auch jetzt nicht so krass. Klar, Freddie ist Champion, aber hat danach nicht mehr so wirklich krass in den Playoffs herausragende Leistungen gezeigt, wenn ich mich jetzt erinnern könnte. Groß. Dann Dylan Brooks, ja gut, jeder kann sich an die Lakers-Serie von Memphis von Dylan Brooks erinnern, so wollte ich das sagen, wo er ein bisschen komplett freigedreht ist und alle irgendwie versucht hat zu provozieren. Hat auch ein gutes Spiel gemacht. Er ist vor allem auch sehr wichtig, was Defense angeht, aber es ist ja klar, sowieso ein Defensivspezialist und so ein bisschen was so Hustle-Plays angeht und ein bisschen auch Präsenz auf dem Spielfeld. Ist okay, so wie es ist. Wir stehen jetzt 2-1 für Golden State. Es ist noch ein Spiel jetzt in San Francisco im Chase Center. Das könnte man auch noch gewinnen. Dann steht es 3-1 und dann weiß ich nicht, ob die zurückkommen, ob die es schaffen, 3 Spiele in Folge zu gewinnen. Glaube ich nicht. Deswegen denke ich mir mal, dass die Serie in 4-2, habe ich glaube ich vorher schon gesagt. Ich glaube, das bleibt auch bei 4-2. Ja, das kann man so stehen lassen. Bei Clippers Nuggets, wenn es zurück jetzt nach Denver geht, weiß ich nicht, könnten sie holen. Dann steht es 3-2. Dann geht es glaube ich wieder zurück nach LA und dann geht es wieder zurück nach Denver im Game 7. Ich bleibe trotzdem bei meinem Pick, dass die Clippers das holen werden. Vielleicht in 7, vielleicht in 6, aber ich glaube, die Clippers werden das schon holen. Gut, und dann hatten wir noch, habe ich da schon drüber geredet, weiß ich gar nicht mehr. Heat Cavaliers habe ich gestern nebenbei laufen lassen auf dem Tablet. Da nebenbei habe ich ein bisschen Kena gezockt. Geiles Spiel, muss man sagen. Liebt es. Ich spiele es auch schon zum zweiten Mal durch, deswegen kann ich da nebenbei gut zocken. Ja, nicht der Rede wert. Also 424 zu 87 für die Cavaliers. Das nächste Spiel ist jetzt, ich glaube, übermorgen oder von Montag auf Dienstag bei uns. Ja, das ist das letzte Spiel und dann können die Heat sich verabschieden und gucken, dass sie Kevin Durant in der Offseason bekommen und dann gucken, was passiert. Ja, und heute Abend dann Knicks Pistons und Timberwolves Lakers. Mega Bock. Aber da reden wir in geraumer Zeit drüber. Ich will jetzt erstmal die erste Runde durchgehen lassen und gucken, was passiert und dann weitersehen, wenn die Matchups feststehen für die zweite Runde. So, dann war es erstmal von mir und wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut.